Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Der Inselstaat Taiwan rückt immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Für China gehört Taiwan zum eigenen Staatsgebiet. Auch international wird er nicht als souveräner Staat anerkannt. Westliche Staaten wie die USA und auch Deutschland wollen die Insel notfalls jedoch auch militärisch gegen China verteidigen. Vor 2 Wochen wurde in Taiwan nun ein neuer Präsident gewählt, der als großer Kritiker der Regierung in Peking gilt. Könnte die Situation jetzt eskalieren? Ich frage nach bei dem Historiker und Sinologen Jonas Greinberg, Autor beim Magazin Freilich. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Joppa. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Greinberg, der neue Präsident Taiwans heißt Lai Ching-Tes. Der 64-Jährige war der Spitzenkandidat der bisher bereits regierenden Demokratischen Fortschrittspartei. Und er ist ein klarer Befürworter einer Unabhängigkeit von China. Was sind da seine politischen Positionen?
Lai Ching-De ist tatsächlich in seiner Vergangenheit ein starker Befürworter taiwanesischer Unabhängigkeit geworden. Er hat insbesondere als Bürgermeister der südlichen Stadt Tainan einmal gesagt, ich bin ein pragmatischer Arbeiter für die Unabhängigkeit Taiwans. Das hat zu großen Verwerfungen geführt. Allerdings hat Lai Ching-De seine Rhetorik etwas abgeschliffen, als er dann Vizepräsident unter Tsai Ing-wen geworden ist, die momentan noch amtierende Präsidentin Taiwans ist. Momentan vertritt Lai Ching-de die Auffassung, dass man den Status quo erhalten solle. Der Status quo bedeutet, dass Taiwan de facto unabhängig ist, eine eigenständige Regierung hat, aber sich dagegen verwahrt, unilateral de jure die Unabhängigkeit zu erklären, denn das würde laut der Rhetorik Beijings den Kriegsfall auslösen und das will tatsächlich niemand. 88% aller Taiwanesen haben sich in einer aktuellen Umfrage dagegen ausgesprochen, dass man die Unabhängigkeit Taiwans erklären solle. Diese 88% sind dafür, den Status quo beizubehalten und das wird Lai Ching-de höchstwahrscheinlich auch während seiner Präsidentschaft befolgen.
Also das heißt, die Möglichkeit einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Taiwan und China rückt nicht unbedingt näher, weil daran wäre ja der Westen auch konkret beteiligt.
Das stimmt, daran wäre der Westen, wären die USA sicherlich beteiligt, denn 50% des weltweiten Containerhandels fließen durch die Taiwanstraße. Die Situation ist allerdings dermaßen interdependent. Taiwan und China sind derart stark verbunden, dass es für beide Teile, für China und für Taiwan, extrem negativ wäre, zum Beispiel eine Invasion oder eine Blockade zu haben. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Man kann sich ja einmal anschauen, wie hoch das Handelsvolumen in China, zwischen China und Taiwan ist. Das liegt bei 205 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen USA-Taiwan liegt bei 136 Milliarden US-Dollar und das Handelsvolumen zwischen Taiwan und der EU ist 3-mal so niedrig wie das zwischen Taiwan und China. Sie müssen sich mal vorstellen, dass auf Taiwan nur 23 Millionen Menschen leben. Das ist 20-mal weniger als in der EU und trotzdem haben sie ein 3-mal so hohes Handelsvolumen. Das größte taiwanesische Unternehmen Foxconn, der Zulieferer für iPhones, ist der größte private Arbeitgeber auf dem chinesischen Festland. Und China würde durch eine Invasion zunächst eine Blockade machen müssen und das würde den Handel zwischen Taiwan und China völlig zum Erliegen bringen. Lieferketten würden zusammenbrechen. Ganze Industrien in China würden zum Erliegen kommen. Es würde Arbeitslosigkeit geben. Die kommunistische Partei müsste sich auf starke Proteste gefasst machen. Und selbst wenn China eine militärische Invasion, was keine hundertprozentig klare Sache ist, denn die Invasion Taiwans ist extrem schwierig, wenn das gelänge, dann würde sich die kommunistische Partei auf Taiwan einer sehr feindlichen Bevölkerung gegenüberstehen. Denn 2/3 der Taiwanesen sehen sich eben als Taiwanesen. Sie haben eine eigene Identität. Und nur 3%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nur 3% der Taiwanesen sagen von sich selber, ich bin Chinese. Unter den unter 35-Jährigen sind es sogar nur 1%.
Taiwan, Sie haben es gesagt, gilt als bedeutendes Technologieland. Es ist zwar nicht größer als Baden-Württemberg, aber es zählt etwa zu den wichtigsten Produzenten von Halbleitern weltweit. Wird das denn auch mit der neuen Regierung so bleiben?
Davon ist auszugehen, das taiwanesische Unternehmen TSMC ist der Weltmarktführer, was Halbleiter angeht. Halbleiter werden in so gut wie jedem elektronischen Produkt benötigt, sei es eine Waschmaschine, sei es ein Auto oder ein Smartphone. Und je fortgeschrittener diese Halbleiter sind, also je kleiner die Strukturbreite, desto leistungsfähiger sind diese Halbleiter. Und TSMC ist in diesem Bereich der Weltmarktführer. TSMC hat Fabriken in den USA. In Dresden wird gerade eine Halbleiterfabrik gebaut. Es gibt Fabriken in Shanghai und in Nanjing. Aber die Taiwanesen sind sehr clever. Die entwickelsten Fabriken behalten sie auf ihrer Insel. Nur auf Taiwan können in den Fabriken von TSMCs Halbleiter mit einer Strukturbreite von 3 Nanometern hergestellt werden. Das ist die absolute Weltspitze. Und Lai Ching-te hat während des Wahlkampfes versprochen, dass er die von den USA forcierte Politik der demokratischen Lieferketten weiter ausbauen möchte. Die USA haben unter Biden den CHIPS Act erlassen. Mit 250 Milliarden US-Dollar soll in den nächsten Jahren die Reindustrialisierung der USA vorangetrieben werden. Dazu gehört der Bau einer Mammutfabrik in den USA durch TSMC für 40 Milliarden US-Dollar. In Dresden wird im Rahmen dieser Strategie eine Chipfabrik mit Zuschüssen von 5 Milliarden von der Ampel gebaut.
Aber Chinas Präsident Xi Jinping, der hatte ja zuletzt immer wieder betont, die Eingliederung Taiwans sei ein festes Ziel. Eine militärische Umsetzung wolle man aber dann doch nicht angehen. Wie sonst könnte das denn gelingen? Kann das überhaupt gelingen?
Sie stellen eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich die Krux an der ganzen Sache. Denn wie soll eine friedliche Vereinigung mit Taiwan funktionieren, wenn sich nur 3% der Taiwanesen als Chinesen betrachten, wenn 2/3 eine eigene Identität entwickelt haben? Wir müssen mal ein bisschen aufdröseln, was hinter den Aussagen Beijings steht. Da wäre einmal die große Wiedergeburt des chinesischen Volkes zu nennen. Das ist eine Parteidoktrin, die 2012 aufgestellt worden ist. Diese große Wiedergeburt soll 2049 erreicht sein. Und Xi Jinping hat in mehreren Reden darauf hingewiesen, dass bei Erreichen der großen Wiedergeburt des chinesischen Volkes auch die Wiedervereinigung des Festlandes mit Taiwan erreicht sein würde. Da hat er noch einiges an Zeit. Das ist erst 2049 soweit. Da wird er 96 Jahre alt sein und wahrscheinlich sich nicht mehr an der Spitze des Staates befinden. Also ich sehe hier nicht, dass Xi Jinping hier getrieben ist, die Wiedervereinigung mit Taiwan in den nächsten Jahren zu erreichen.
Lassen Sie uns auf die Identität noch einmal eingehen. Der Konflikt zwischen China und Taiwan, der überdauert ja schon viele Jahrzehnte, der reicht bis tief in die Geschichte zurück. Sie selbst sagen, es ist eben vor allem auch ein Identitätskonflikt. Was bedeutet das im Detail?
Hier muss man sich zwei Begriffe vor Augen führen, die im Westen nicht sehr bekannt sind, die in Taiwan aber jedes Kind kennt. Das sind einmal die sogenannten Bönchengren. Das sind diejenigen, die schon länger auf Taiwan leben. Das sind die Nachfahren chinesischer Einwanderer, die bereits ab dem 17. Jahrhundert nach Taiwan gekommen sind. Und diese Einwanderer, diese Bönchengren, stammen hauptsächlich aus der chinesischen Provinz Fujian und sie zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie im Elternhaus als Muttersprache Taiwanhua, also einen Minnan-Dialekt aus Fujian, sprechen. Ich selber kann Mandarin, kann Hochchinesisch, aber ich kann mich nicht mündlich verständigen mit jemandem, der diesen Taiwan-Dialekt spricht. Das kann auch kein Festlandchinese, der diesen bestimmten Dialekt eben nicht kann. Und Der Konflikt, der Taiwan heute auch noch sehr stark prägt, der auch prägend ist für die Teilung des Landes in Demokratische Fortschrittspartei und Kuomintang, der hängt eben mit der Einwanderung zusammen, die in den 1940ern ansetzt. Und zwar kommt es ab Ende des Zweiten Weltkrieges zum Bürgerkrieg zwischen der Kuomintang, die nach dem Zweiten Weltkrieg über China herrscht, und den Kommunisten, die sich von einem langen Marsch erholt haben und jetzt 1949 dann China erobern. Und die Kuomintang unter Chiang Kai-shek fliehen dann nach Taiwan. Es fliehen etwa 1 Million dieser Chinesen. Die werden heute in Taiwan als Wai Shengzhen bezeichnet, als Menschen nicht aus dieser Provinz, also Menschen, die nicht aus der Provinz Fujian kommen. Und der Unterschied ist, dass teilweise eine sprachliche Verständigung gar nicht möglich ist. Heute ist das nicht mehr so ein Problem, aber damals, als die Kuomintang frisch nach Taiwan gekommen ist, waren diese Unterschiede extrem groß. Man hatte ja in Taiwan 50 Jahre japanische Kolonisierung. Die Menschen auf Taiwan hatten gelernt, Japanisch zu schreiben, also sehr große Unterschiede. Und das führte dann auch zu gewaltsamen Zusammenstößen. Da ist zum Beispiel der 28. Februar von 1947 zu nennen, wo es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, etwa 10.000 Zivilisten sterben. Da wäre der Kaohsiung-Zwischenfall von 1979 zu nennen, wo es zu pro-demokratischen Demonstrationen im Süden Taiwans kommt, der dann von der Kuomintang blutig niedergeschlagen wird. Und all das lebt halt heute noch in der taiwanesischen Innenpolitik nach.
Abschließend, Herr Greinberg, innerhalb Europas, innerhalb der EU gibt es auch unterschiedliche Stellungnahmen zu dem Konflikt um Taiwan. Während etwa die Bundesregierung, aber auch die EU-Kommission klar sich ganz eng an die Seite Taiwans gestellt haben und auch militärisches Eingreifen im Fall einer Aggression, so nenne ich es jetzt mal, von China dazustoßen würden, sich an die Seite der USA gesellen würden. In Frankreich selbst ist man da vorsichtiger. Emmanuel Macron hat da durchaus ja auf Vorsicht und auf keine übereilten Handlungen gesetzt. Wie sehen Sie die europäische Rolle in dem Konflikt?
Ich sehe die europäische Rolle als nicht sehr relevant. Es mag ja sein, dass ein Emmanuel Macron sich dafür ausspricht, hier vorsichtiger zu sein, hier keine Stellung zu beziehen, möglicherweise auch den Handel mit China nicht zu gefährden. Aber ich kann beim besten Willen eben nicht sehen, was das für die Taiwanesen, für die Chinesen real bedeuten sollte. Denn wenn wir uns einmal den Handel anschauen, der Handel zwischen Taiwan und der EU ist 3-mal kleiner als der Handel zwischen China und Taiwan. Mir ist kein europäischer Staat bekannt, der im Indopazifik derart militärisch vertreten wäre, dass er auch nur hoffen könnte, in einen möglichen Konflikt einzugreifen. Ich halte das für eine müßige Diskussion. Die USA sind im Indopazifik vertreten mit Militärbasen in Südkorea, in Japan, in Guam, in den Philippinen, auf Thailand, in Australien. Da muss man schon in die USA schauen. Ich denke, wir können da die EU in diesem Konflikt getrost ausklammern.
Sagt der Historiker und Sinologe Jonas Greinberg. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Jopper.